D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Einen schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Schönen guten Abend.
Der Tod von Tutsche, wie soziale Netzwerke Meinung und Medien beeinflussen.
Das Verbot der Gerichte, wie Richter Journalisten in die Schranken weisen.
Der Job von Beek, was Thorsten Beek als Head of Social Media bei Spiegel Online macht.
Das sind unsere Themen heute in einer Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Wilfried Rüttgen, dem Direktor des European Journalism Center. Er begrüßt die in dieser Woche bekannt gegebene Partnerschaft von Google und 8 führenden Zeitungsverlagen in Europa, wie es in dieser Mitteilung heißt. Für diese Digital News Initiative stellt Google insgesamt 150 Millionen Euro zur Verfügung, mit dem Ziel, qualitativ hochwertigen Journalismus in Europa durch Technologie und Innovation zu fördern. Dazu sagt Rüttgen, Zitat: Der qualitative Journalismus steht im digitalen Zeitalter vor ganz neuen Herausforderungen und Möglichkeiten. Um ihn zu erhalten und weiterzuentwickeln, ist es notwendig, Journalisten, Redaktionen und Verlage zu ermöglichen, auf angemessene Weise zu reagieren. Eine große Investition in Ausbildung und die Entwicklung neuer Tools und Techniken ist deshalb sehr willkommen, insbesondere wenn sie von einer der treibenden Kräfte im Internet, wie wir es heute kennen, ausgeht.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Als ich von der DNI gehört habe, da war ich erst einmal ein wenig verwundert und habe seitdem aber vor allem eine ganze Reihe von Fragen. Woher kommt eigentlich dieses plötzliche Friedensangebot und Freundschaftsgeschenk von Google an die Verlage? Und lassen sich die Zeitungsverlage tatsächlich von Google vor den Karren spannen, wie einige Kritiker meinen? Oder ist es ein strategisch zukunftsweisender Schritt? Ich weiß es nicht, aber grundsätzlich finde ich es sehr positiv, wenn sich verschiedene, auch konkurrierende Medienplayer zusammentun, um gemeinsam Innovationen voranzubringen, von denen am Ende der gesamte Medienmarkt profitieren kann. Genauso hoffe ich aber, dass die DNI tatsächlich allen und nicht nur einigen wenigen Medien offen steht und diese zugleich ihre Unabhängigkeit bewahren. Bei alledem sollten wir nicht vergessen, dass sowohl Google als auch die Verlage nicht aus Selbstlosigkeit und Gutmenschentum handeln, sondern vor allem vor dem Hintergrund knallharter wirtschaftlicher Interessen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das aktuelle Medienmagazin. Wir sprechen über ein Thema, das uns sehr bewegt, der Tod von Tutsche nach einer Schlägerei. Und wir fragen uns dabei, welche Rolle spielen soziale Netzwerke?
Sie haben nämlich einen interessanten Einfluss, und zwar konkret auf die öffentliche Meinung, auf die Ermittlungen und auch auf die Berichterstattung. Bevor wir das einordnen, fassen wir den Fall aber noch mal kurz zusammen. Die Frage, die jetzt geklärt werden muss, lautet nämlich, was passierte wirklich am 15. November 2014?
Wir wissen, die 22-jährige Tutsche wurde auf dem Parkplatz eines McDonalds im hessischen Offenbach niedergeschlagen. Sie fällt wegen ihrer Kopfverletzung ins Koma und stirbt einige Tage später. Die Anteilnahme der Öffentlichkeit, die ist groß. Unterdessen wird ein 18-Jähriger festgenommen. Ihm wird in dieser Woche der Prozess gemacht.
Die Rolle der sozialen Netzwerke ist interessant. Tutsche wurde als Heldin gefeiert, weil sie zwei minderjährige Mädchen vor pöbelnden Jungs geschützt haben soll. Eine Online-Petition forderte das Bundesverdienstkreuz und Unterstützung kam dafür auch aus der Politik.
Das Gericht hat strikte Regeln aufgestellt, damit Journalisten nicht live aus der Veranstaltung twittern können. Kritik kommt da vom DJV, aber auch Zeugen werden beeinflusst, denn einige Aussagen unterscheiden sich von dem, wie sie direkt nach der Tat der Polizei geschildert wurden. Zwischenzeitlich sind im Netz Überwachungsvideos veröffentlicht worden, die einen Einfluss auf die Zeugen gehabt haben können.
Was bedeutet das alles? Seit November begleitet der Journalist Stefan Müller den Fall intensiv. Stefan Müller arbeitet für den Hessischen Rundfunk. Und ich sage erstmal guten Abend, Stefan.
Schönen guten Abend.
Stefan, in diesem ganzen Fall, wie viel Social Media steckt da eigentlich drin?
Eine ganze Menge. Dieser ganze Fall ist natürlich eine riesen Medienstory und ganz sicher auch ein Testfall für die Frage, wie geht die Justiz überhaupt damit um? Staatsanwalt Alexander Homm, der hat letzte Woche schon den Begriff medialer Exzess geprägt. Da schwingt, glaube ich, auch ein Stück weit Unsicherheit mit oder auch Neuland. Ja, das ist alles neu für Richter, Staatsanwälte und sonstige Beobachter. Und es führt unter anderem, ihr habt es schon gesagt, zu vollkommen hilflosen Entscheidungen des Gerichts. Der Vorsitzende Richter Jens Assling hat es den Journalisten verboten, ihre Laptops mit in den Saal zu nehmen. Das ist nur ein Beispiel, auf das wir später nochmal zurückkommen.
Dann bleiben wir mal bei den sozialen Medien. Mhm. Da hat dieser Fall Tutsche ja schon vor dem Prozess für, ich sag mal, Dinge gesorgt, die nicht so alltäglich sind.
Genau, wenn wir uns also zurückerinnern an diesen Tag Ende November. Es wäre der 23. Geburtstag von Tutsche gewesen. Sie lag damals schon knapp 2 Wochen im Koma. An dem Tag haben die Eltern entschieden, wir lassen die Apparate im Krankenhaus abschalten. Vor der Klinik in Offenbach sind über 1500 Menschen erschienen mit Kerzen. Es hat schon damals eine Facebook-Seite mit einem entsprechenden Aufruf gegeben. Und parallel bei change.org eine Internet-Petition mit dieser Idee, das Bundesverdienstkreuz an Tutsche zu verleihen. Da haben mittlerweile über 300.000 Menschen diese Petition unterschrieben.
Da ging es ja vor allen Dingen auch um den Begriff der Zivilcourage. Tutsche soll ja in einem Fastfood-Restaurant nachts 2 minderjährige Mädchen beschützt haben vor einer Gruppe von Jungen.
Genau, und was sich da genau abgespielt hat, das ist ja jetzt Thema im Prozess in Darmstadt, der ja auch erst angefangen hat. 8 Prozesstage stehen noch aus bis Juni, aber schon nach dem 2. Prozesstag ist auch klar, eine einfache Wahrheit wird es hier nicht geben, so sieht es der Berichterstatter der FAZ. Denn es gibt dieses ominöse Überwachungsvideo aus der Nacht. Dieses Video ist noch vor der Beerdigung von Tutsche auf der Internetseite einer großen Boulevardzeitung aufgetaucht. Das hatte zwischenzeitlich sogar zur Ermittlung der Staatsanwaltschaft geführt. Die war natürlich stinksauer nach dem Motto, da macht uns die Presse das komplette Ermittlungsverfahren kaputt.
Können wir ruhig nennen, die große Boulevardzeitung, das war die Bild.
Und der Bild-Blog, also der Watch-Blog in Sachen Bild-Zeitung, der hatte schon Anfang Dezember vorgerechnet. Bild hat zusammen mit Bild.de und Bild am Sonntag in der Anfangszeit im Schnitt am Tag fast 3 Artikel zum Thema Tutsche rausgehauen. Sie haben dabei auch Fotos des mutmaßlichen Täters unverpixelt auf Seite 1 gehabt. Woher haben Sie die gehabt? Klar, natürlich aus Facebook.
Kann man denn vor diesem Hintergrund den Staatsanwalt nicht auch irgendwie verstehen, wenn er jetzt von einem medialen Exzess spricht?
Also ich glaube, wenn man sich die Überwachungsvideos aus den USA anschaut, die aktuellen, wo es ja auch um Polizeigewalt geht und so weiter, dann wird klar, wir werden es in Zukunft immer häufiger mit solchen Videos, mit Überwachungsvideos, mit Smartphone-Videos zu tun haben und die dann eventuell auch in Gerichtsprozessen eine Rolle spielen werden, wie jetzt im Fall Tutsche. Was den Staatsanwalt konkret nervt, ist die Veröffentlichung dieses Überwachungsvideos im Netz. Niemand weiß, wie die Bild-Zeitung da rangekommen ist, aber das Ding ist jetzt im Netz und es gibt anscheinend sogar mehrere unterschiedliche Schnittversionen von diesem Video.
Das Ganze wird dann nochmal komplizierter, wenn dann irgendwann auch nochmal die ganzen Livestreaming-Apps wie Meerkat oder Periscope dazukommen und was es dann noch für verschiedene Dinge gibt. Aber jetzt erstmal bleiben wir bei dem Video on Demand, was es im Netz zu sehen gibt. Das Gericht glaubt, die Zeuginnen und Zeugen würden sich davon beeinflussen lassen.
Mhm. Genau, das ist der Punkt. Am Montag dieser Woche sind mehrere Zeuginnen und Zeugen vernommen worden. Darunter waren auch Freundinnen von Tutsche und die haben gesagt, ja, wir hatten uns das Video natürlich angesehen, möglicherweise sogar gemeinsam. Und das hat dann wieder den Staatsanwaltschaft auf die Palme gebracht. Der sieht da nämlich eine Diskrepanz aus den Zeugenaussagen direkt nach dieser verhängnisvollen Nacht und jetzt vor Gericht. Da würde jetzt einiges, so sieht es der Staatsanwalt, verschwimmen. Und auch der Vorsitzende Richter Jens Assling, der hat die Zeuginnen immer wieder aufgefordert, genau zu unterscheiden zwischen dem Erlebten, zwischen dem Besprochenen und zwischen dem im Video Gesehenen. Also eine schwierige Sache, wenn man sich versucht, auch sich selbst mal in so eine Lage zu versetzen.
Und wie sieht die Familie von Tutsche die Sache mit dem Video? Die beiden Brüder sowie Vater und Mutter sind ja Nebenkläger in dem Prozess.
Genau, und die Familie, die hat das gar nicht ausgehalten, sich dieses Überwachungsvideo überhaupt anzusehen. Die sind in diesem Moment für ein paar Minuten aus dem Saal, aus dem Gerichtssaal rausgegangen. Aber der Rechtsanwalt von Tutsches Familie, Majid Karametolo, der ist froh, hat er gesagt, dass es das Video überhaupt gibt. Und er sagt, ohne dieses Video würde der Angeklagte bis heute schweigen.
Was mit Medien? Das soziale Medienmagazin.
Wir haben gerade schon mit dem Journalisten Stefan Müller geklärt, wie soziale Netzwerke die öffentliche Meinung und die Medien rund um den Tod von Tutsche beeinflusst haben. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie das Gericht versucht, der Wirkung von sozialen Netzwerken Herr zu werden. Davon könnte man ausgehen, wenn man sich die Regeln für Berichterstatter anschaut.
Schon vor dem ersten Prozesstag hat die Justiz der Öffentlichkeit ein Bein gestellt, so hat es gestern die Süddeutsche Zeitung ausgedrückt. Journalisten dürfen keine Laptops oder Smartphones in den Gerichtssaal mitnehmen. Stefan Müller ist Redakteur beim Hessischen Rundfunk. Er beobachtet den Fall Tutsche für uns auch und wir reden weiter. Stefan, gab es dazu keine allgemeine Regelung?
Nee, also der Richter hat das Hausrecht, das wissen viele auch nicht. Und wenn er sagt, keine Laptops, dann ist es im Prinzip Gesetz erschwerend. Kommt noch hinzu, auch im Fall Tutsche sind die Plätze für die Journalisten vorher wieder ausgelost worden, weil es einfach zu wenige davon gegeben hat. Man kennt das ja mit der Auslosung schon aus dem Münchner NSU-Prozess. In Darmstadt war das dann auch wieder so. Der Hessen-Korrespondent des Deutschlandradios, Ludger Fittkau, der hat zum Beispiel keinen Platz bekommen im Gerichtssaal. Das ist nur ein Beispiel.
Aber trotzdem, die Sache mit den Laptops, die ist ja eigentlich noch krasser. Wie haben die Reporter denn da überhaupt gearbeitet?
Tja, oldschool, würde ich fast sagen. Oder wie es die Gerichtsreporterin vom Hessischen Rundfunk ausgedrückt hat, mit stiller Post, was aber ganz gut anscheinend geklappt hat. Ich habe mir extra die kurze Meldung vom letzten Freitag aufgehoben. Die ist dann um 9.42 Uhr über den Ticker gelaufen im HR und da stand: Sanel M. gesteht unter Tränen, ich habe Tutsche eine Ohrfeige gegeben, ich habe nie mit ihrem Tod gerechnet. Ja, dieses Geständnis rund 20 Minuten nach Prozessbeginn, das ist dann natürlich kurz später über alle Agenturen gelaufen und auch in allen Online-Medien gelandet. Ich habe darüber mit Heike Berufka gesprochen, das ist diese HR-Gerichtsreporterin, die für die gesamte ARD berichtet hat.
Eigentlich funktioniert die Arbeit unter solchen Bedingungen nur, indem man wirklich zusammenarbeitet und sich nicht als Konkurrenz versteht. So war das vor allem am ersten Prozesstag in Darmstadt. Das heißt, die wenigen, die innen einen Platz im Gerichtssaal hatten, dazu zählte zum Beispiel ich, die haben die draußen mit Informationen versorgt, zumindest mit den wichtigsten. Aber auch das ging nicht so ohne weiteres, weil aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen der Vorsitzende Richter angeordnet hatte, dass weder Handys noch Laptops benutzt werden dürfen, bedeutet das, dass da permanente Unruhe herrscht, weil ja andauernd einer rausgeht und aus dem Vorraum die Kollegen informiert, entweder per Kurznachricht oder halt telefonisch. Die Folge, du verpasst genau in der Zeit natürlich, was drinnen passiert, musst dann wieder deinen Nachbarn fragen, was denn gerade war.
Heike Berufka, und die hat mir auch gesagt, das läuft im NSU-Prozess in München anders. Da sind Laptops erlaubt. Gestern hat schon die Süddeutsche das Thema aufgegriffen und sie hat geschrieben, Zitat, das Gericht in Darmstadt verhält sich mit seinen Beschränkungen, als könnte sich der Journalist am Abend gemütlich hinsetzen und in aller Ruhe schreiben, als wenn es kein Internet gäbe und keine aktuellen Abendnachrichten. De facto würde der Richter damit die aktuelle Berichterstattung verhindern, so die Süddeutsche, unerträgliche Zustände. Das sagt auch der Deutsche Journalistenverband DJV durch deren Sprecher Hendrik Zörner.
Wir fordern die Justiz auf, die Interessen der Medien hinreichend zu berücksichtigen. Es muss möglich sein, dass Journalisten aus dem Prozess heraus auch ihre Berichte, ihre Meldungen absetzen.
Trotz dieser Einschränkungen für Journalisten im Tutsche-Prozess ist dies ja ein Gerichtsverfahren mit einem geradezu riesigen Output an Stories. Stefan Müller vom HR, der den Fall Tutsche und die Hintergründe beobachtet. Wie wird denn das bisher in den sozialen Netzwerken kommentiert?
Ja, dieser Twitter-Hashtag Tutsche, der war am ersten Prozesstag schon nach wenigen Minuten auf Platz 1 der deutschen Twitter-Rangliste. Ein Laurenz Löcke hat dann geschrieben auf Twitter, Zitat, mit das Traurigste rund um den Prozess seien die Facebook-Kommentare der Leute. Zitat Ende. Da stehen sich in der Tat zwei ganz unterschiedliche Gruppen gegenüber in den sozialen Netzwerken, nämlich jene, die in Tutsche nach wie vor diese Heldin sehen, eine mutige Frau, die auf jeden Fall Zivilcourage gezeigt hat. Und die anderen, die das Ganze irgendwie als tragischen Unfall sehen, plus noch die ganzen, muss man sagen, schon üblichen hämischen Kommentare bis hin zu gegenseitigen Beleidigungen und blankem Hass.
Was hättest du dir denn gewünscht von der offiziellen Berichterstattung rund um diesen Prozess?
Also ich hätte mir viel mehr Erklärendes gewünscht, wie überhaupt so ein Gerichtsverfahren zum Beispiel funktioniert. Da vorne sitzen drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Was machen die eigentlich in so einer Jugendkammer? Fragen die auch mal was oder bleiben die stumm? Diese Schöffen, immerhin sollen Jugendschöffen sozusagen die Öffentlichkeit repräsentieren. Ja, ansonsten bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht kommenden Montag. Da ist dann der dritte von insgesamt 10 Prozesstagen angesetzt. Und vielleicht werden diese unscharfen Bilder einer Novembernacht, wie es die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung genannt hat, am Ende doch ein bisschen schärfer oder durchschaubarer.
Stefan Müller, herzlichen Dank für die Analyse. Der Fall Tutsche und die sozialen Medien, der Einfluss auf Meinung und auch die Berichterstattung. Unser Thema heute Abend bis hierher in einer Stunde Was mit Medien. Ihr hört die Radio Wissen.
Was haben die Apothekenumschau, das ZDF und Spiegel Online gemeinsam? Kleiner Tipp, es ist nicht die Zielgruppe.
Die suchen Social-Media-Leute. Während ihr euch beim ZDF nur per Post bewerben könnt, bitte keine Mails, sollte es bei Spiegel Online bei deren Social-Media-Master per DM sein, also Direct Message, also Direktnachricht.
Ja, und es gibt bestimmt noch viele andere Medien, die Social-Media-Redakteure suchen. Nur, wie wird man das eigentlich? Da der Job ja erst einige Jahre alt ist, rutschen die meisten bisher quer rein.
Spannende Frage auch, wie sieht eigentlich der Alltag eines Social-Media-Redakteurs aus? Weil das ist ja bestimmt mehr als so ein bisschen Facebooken und so ein bisschen Twittern. Das stelle ich mir zumindest so vor. Das besprechen wir heute Abend mit Thorsten Beek. Er ist Head of Social Media bei Spiegel Online und jetzt bei D-Radio Wissen. Guten Abend, schön, dass du bei uns bist.
Schönen guten Abend.
Social Media Manager, das glaube ich mal, Thorsten, das war ja nicht dein erster Job, den du in den Medien gemacht hast. Wie kam es dazu, dass du sagtest, hey, ich will mal was mit Medien machen? Wo ging es für dich los
in den Medien? Also ich habe angefangen irgendwann mal bei stern.de über ein Praktikum, freie Mitarbeit, was man so macht. Hab dann 2-3 Jahre freigearbeitet für verschiedene Projekte bei Gruner und Jahr. Hab dann 2 Jahre in einem Redaktionsbüro gearbeitet und war dann 5 Jahre bei Computerbild und hab Technikjournalismus gemacht. War Ressortleiter und hab alles gemacht, was irgendwie mit Technik zu tun hat, alles außer Spiele eigentlich. Und irgendwann 2008, glaube ich, ging das los, dass irgendwie dieses ganze Thema Facebook, Twitter immer interessanter wurde. Und das war nicht so ganz klar. Ist das ein Thema, über das wir nur berichten? Oder ist das ein Thema, wo wir irgendwie auch mitmachen müssen? Und dann war es auch nicht so ganz klar, ist das eigentlich ein redaktionelles Thema oder macht das die Marketingabteilung oder der Vertrieb? Oder wer ist da eigentlich für zuständig?
Das heißt, du bist quasi eigentlich einfach so zu dem Thema Social Media gekommen. Es ist irgendwie so passiert.
Das ist ein bisschen so passiert. Ich habe einfach Lust gehabt, das auszuprobieren. Was passiert denn da, wenn wir unsere Inhalte auf Facebook kippen? Was passiert denn da, wenn wir auf einmal irgendwie ansprechbar sind über Twitter? Und ich habe einfach irgendwie einen Grafiker gesagt, kannst du mir mal eine Header-Grafik bauen und ein Logo brauche ich auch nochmal? Und dann haben wir losgelegt und dann ist da erstmal ganz lange nichts passiert und irgendwann kam dann mal eine Anfrage aus der Verlagsgeschäftsführung, wie denn unsere Strategie sei. Und dann habe ich einmal kurz durchgeatmet und gedacht, naja, von Strategie ist noch nicht die Rede. Und so begann dann das ganze Thema Social Media.
Das war ja dann, da warst du sozusagen mit dem Prinzip erstmal einfach mal machen unterwegs zu Beginn.
Naja, das ging im Prinzip ja gar nicht anders. Es wurde wahnsinnig viel über das Thema irgendwie geredet, aber eine Anleitung dafür gab es irgendwie nicht. Und die Frage, wie gehen denn Medien da überhaupt mit um und wie durchlässig werden wir auch und wie sind wir da eigentlich persönlich als Person oder als Marke?
Was hast du dir denn dann damals gedacht? So welches Potenzial hast du denn da erkannt? Weil du hast ja dann anscheinend ziemlich schnell gesagt, das ist eine Redaktionssache, das müssen wir redaktionell bespielen.
Ich fand es einfach wahnsinnig spannend, Kontakt zu unseren Nutzern aufzunehmen und mehr über die zu erfahren und was die eigentlich gut finden. Weil wir an ganz vielen Stellen das einfach nicht wissen. Klar, es gibt irgendwie ein Forum und da gibt es Diskussionen, aber tatsächlich so diesen direkten Kontakt, diesen schnellen Kontakt und vor allen Dingen auch so dieses wahnsinnig Unkomplizierte, das fand ich einfach total angenehm und es hat mir Spaß gemacht.
Und dann irgendwann hast du den Job dann auch bei der Bild gemacht, jetzt machst du es bei Spiegel Online, du leitest dort da das Social Media Team. Wie sieht denn so bei Spiegel Online ein typischer Social Media Tag aus? Also sitzen da einige am Newsdesk, sitzen die rund um die Uhr da und bist du dann da im Hintergrund und hast ganz viele Meetings und hast Konzepte. Wie funktioniert das? Das kann ich mir nicht so vorstellen.
Ja, ich sitze ganz viel in Meetings und frage mich manchmal selber, was habe ich heute den ganzen Tag gemacht. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich beschäftige mich wahnsinnig viel momentan mit Strategie und mit Dingen, wie wir irgendwie neue Strukturen schaffen. Mhm. Der typische Social-Media-Tag beginnt für die Kollegen, die am Newsdesk sitzen, damit, dass sie erstmal quasi den Morgen irgendwie abbilden und schauen, was haben die Kollegen in der Nacht gemacht und welche Themen müssen irgendwie auf unseren Kanälen verteilt werden. Das ist so der erste schnelle Schritt quasi. Und dann geht es eigentlich damit los, zu gucken, was passiert gerade auf der Welt. Und mir ist dieses Thema, wie entdecken wir eigentlich Geschichten, wahnsinnig wichtig, sodass wir in der ersten Morgenkonferenz auch schon was anbieten können und sagen können, hier, darüber reden die Leute, darüber reden unsere Nutzer, das passiert gerade irgendwo anders auf der Welt. Und die Kollegen am Desk sind im Grunde genommen die ganze Zeit damit beschäftigt, Inhalte, die fertig sind, irgendwie zu verteilen, aber auch möglichst schon relativ früh in Themen einzusteigen und schon vorher zu wissen, was machen wir da und zu überlegen, wo verteilen das, wie können wir vielleicht auch noch einen Teil von dem, was Social Media bedeutet, auch auf die Seite bringen. Also eben nicht nur die Social Media Kanäle als Sender zu verwenden, sondern eben auch Dinge zu embedden, Feedback aufzunehmen und auch weiterzuleiten. Also so eine Zwischenschicht zu bilden, auch zur Redaktion.
Du hast auch gerade betont, wie wichtig es quasi für eure Arbeit ist, die Geschichten zu entdecken. Habt ihr da spezielle Tools auch, mit denen ihr arbeitet?
Ja, wir benutzen Tools, wir benutzen aber vor allen Dingen Menschen, die im Internet leben. Also man kann mit Tools eine Menge sehen und das kann einem auch helfen und das kann einem vor allen Dingen auch helfen, Dinge zu entdecken, die irgendwo ganz anders auf der Welt passieren. Wenn man diese Tools morgens um 8 aufmacht, dann sieht man, dass da ganz viel so aus den USA aufpoppt und das verteilt sich dann so über den Tag. Aber tatsächlich braucht man Leute, die nicht nur das ein Tool nutzen können, sondern die auch eine Geschichte hinter einem Tweet verstehen. Deshalb müssen da halt letztendlich auch Journalisten sitzen und eben deshalb bin ich auch mit diesem Begriff Social Media Manager immer so ein bisschen, ich möchte da gerne Journalisten, ich möchte da gerne Redakteure haben und die eine Geschichte eben einfach in einer anderen Form, auf einer anderen Plattform erzählen.
Und wie ist das mit die Kommunikation mit den anderen Journalisten? Also fragen ihn auch mal so, hey, ich will jetzt auch mal twittern und das oder auf Facebook, wie kann ich da auch mal selbst Geschichten entdecken? Das ist wahrscheinlich so Thema Schulung. Ist das auch ein Thema für euch?
Ja klar, wir müssen das irgendwie in die Redaktion bringen. Das Tolle ist beim Spiegel und bei Spiegel Online, dass die Kollegen ganz, ganz viel schon selber machen. Also ganz, ganz viele auch der Facebook-Seiten und werden einfach schon von den Kollegen selber bespielt aus den Ressorts. Und das ist auch total sinnvoll, weil es einfach viel mehr Spaß macht, mit einem Politikredakteur über Politik zu reden, als mit einem Social-Media-Redakteur. Gleichzeitig ist es eben was bei vielen noch sowas, so eine gewisse Berührungsangst auch bildet, weil Social Media hat vor allen Dingen das große Risiko und das sind viele Menschen, die in den Medien arbeiten und die in den Redaktionen sitzen, nicht unbedingt gewohnt, dass sie da so ohne doppelten Boden arbeiten und nicht noch ein Schlussredakteur drauf guckt oder man sich da nicht nochmal groß bespricht, sondern einfach Dinge direkt live jetzt macht, auch mit der Gefahr hin, dass man mal einfach daneben liegt.
Glaubst du eigentlich, weil wir jetzt so ein bisschen vielleicht auch künstlich differenziert haben zwischen den Journalisten und den Social Media Managern, die du eigentlich ja auch lieber als Journalisten bezeichnen würdest, dass wir relativ bald schon an dem Punkt sind, wo wir diese Differenzierung gar nicht mehr machen werden?
Also ich glaube, man braucht Profis für den Kanal und für die Kanäle, genauso wie man Experten für Mobile momentan noch braucht oder wie man für bestimmte Plattformen Profis braucht. Aber ich glaube, dass Social Media immer mehr Teil von Media einfach wird und dass man das einfach mit können muss und dass man auch schon bei der Produktion der Inhalte mitbedenken muss, wie kann denn das auf einer Plattform aussehen? Wie sieht das auf einem Smartphone aus? Aber wie sieht das vielleicht auch bei Facebook oder bei Twitter aus?
Was glaubst du, wie weit sind denn wir als Medien, wenn man das jetzt mal so jetzt vielleicht nicht nur bei Spiegel Online schaut, sondern so generell, was so die deutschen Medien machen, wie weit sind wir da? Also glaubst du, dass wir da schon so eine Routine, so einen Alltag haben oder ist das dann doch eher noch so die erste Liebe?
Also ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr große Schwankungen hat. Also von Redaktionen, für die das essentiell ist, weil sie eine ganze Menge Traffic, vielleicht sogar ihren größten Teil des Traffics über Social-Media-Kanäle bekommen, bis hin zu Leuten, die das in so einer professionellen, ich muss das irgendwie machen, Art betreiben. Und das gibt es auch bestimmt noch ganz, ganz viele Leute und wirklich tolle Journalisten, die da noch mit so ein bisschen fremdeln. Und das ist unter anderem auch eines meiner Ziele, die noch sichtbarer zu machen, die hinter der Marke noch sichtbarer zu machen, weil wir jetzt speziell haben einfach ganz tolle Journalisten im Haus. Das ist nicht überall auf allen Kanälen so sichtbar. Die sind halt in einem gedruckten Heft, finden die statt. Aber die irgendwie auch nach oben zu holen und die auch ansprechbar zu machen, das ist etwas, was wir im nächsten Jahr auf jeden Fall schaffen wollen.
Thorsten Beek, Head of Social Media bei Spiegel Online, ist heute Abend bei uns und gleich reden wir weiter hier bei D Radio Wissen. Was mit Medien? Das neugierige Medienmagazin.
Social Media, die gehen genauso wie das Internet eigentlich für Medienmarken einfach nicht mehr weg.
Ich weiß es nicht.
Doch, ich glaube, es ist so. Social Media ist auf jeden Fall wichtig, um die Inhalte an die Nutzer zu bringen. Darüber haben wir schon gesprochen, um mit ihnen zu kommunizieren. Aber eine Frage, die ja quasi diese Beobachtung begleitet, ist eigentlich das Wie.
Ja, ich habe genau über diese Frage vor ein paar Tagen mit einem Menschen gesprochen, der für so ein großes soziales Netzwerk arbeitet, sagen wir mal Google+ oder so. Und die Person meinte, also viele Medienmacher, die stehen sich manchmal so ein bisschen selbst im Weg, beziehungsweise die sollten einfach mal schauen, wie das Bild und Spiegel Online machen. Da kann man schon viel lernen.
Ja, da trifft es ja gut, dass wir den Ex-Bildmann und jetzt Head of Social Media von Spiegel Online bei uns haben. Thorsten Beek ist weiter bei uns. Thorsten, wie sieht denn für dich das perfekte Facebook-Posting aus?
Auch das ist ganz, ganz schwierig, weil es gibt nicht das perfekte Facebook-Posting. Ich glaube, richtig gut ist es dann, wenn es mich schnell kriegt, wenn ich wirklich... Wir müssen die Leute halt an dem Punkt kriegen, die scrollen eigentlich irgendwie so durch ihren Feed und die suchen ja nicht nach uns. Das situative Interesse ist meistens irgendwie, ich kommuniziere mit Freunden, ich will irgendwie wissen, was die machen, ich habe gerade vielleicht eine Nachricht verschickt und die kommen in Kontakt mit unseren Inhalten an einem Punkt, wo sie nicht unbedingt in dem Modus sind, ich will mich jetzt informieren. Und deshalb müssen wir wahnsinnig schnell die Leute ansprechen. Das funktioniert halt visuell über ein gutes Bild und das funktioniert halt meistens mit einer knackigen Zeile. Und es funktioniert halt erstaunlicherweise meistens etwas besser, wenn man sich einigermaßen unjournalistisch verhält. Also die tatsächliche journalistische Anmoderation, der Einstieg in den Text, die große Erklärung, die funktioniert dann einfach bei Facebook nicht so gut, weil bei Facebook einfach der emotionale Dreh, warum muss ich das jetzt eigentlich gerade lesen und warum ist das für mich relevant, viel wichtiger ist als die Information selbst.
Also so ein bisschen kumpelhaft auch?
Ja, ich weiß nicht, ob man wirklich kumpelhaft werden will, aber ich glaube, man muss einen Schritt zurücktreten und wirklich diese, also wir wollen ja eigentlich Nähe, wir wollen Freunde sein, auch wenn das ein bisschen merkwürdig ist und wir befinden uns inmitten der Freunde. Und sich dann so komplett distanziert zu verhalten, zu siezen, sehr nachrichtlich, sehr, sehr nachrichtenagenturmäßig rüberzukommen, ist, glaube ich, was, das passt da einfach nicht rein. Und deshalb muss man einfach die richtige Tonalität für das richtige Netzwerk finden.
Und wahrscheinlich auch eine andere Auswahl an Themen treffen. Also ich glaube mal, dass man wahrscheinlich auf einer erfolgreichen Facebook-Seite nicht unbedingt die Themen spielen kann, die ganz oben auf einer ganz normalen Startseite vielleicht liegen, oder?
Das kann man. Tatsächlich ist es aber so, dass wir, wenn wir uns angucken, was machen wir auf der Home, was wird bei uns geklickt und was funktioniert auf Facebook, sehr unterschiedliche Dinge sind. Ja. Also wir setzen auf der Home ganz bewusst Themen. Von denen wissen wir auch, dass sie vielleicht nicht so gut geklickt werden, aber wir sind der Meinung, dass sie wichtig sind, um den Tag zu setzen. Und das ist eben genau dieses situative Interesse. Ich gehe auf die Startseite, ich scroll da einmal drunter und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, was auf der Welt passiert. Das ist halt eben ein ganz anderes Interesse, als ich bin irgendwie gerade bei Facebook und ich habe ein lustiges Video geguckt und jetzt kommen wir um die Ecke mit irgendwie Dingen, die so newslastig sind, im weitesten Sinne. Und da müssen wir die Leute halt letztendlich in Kontakt bringen mit unseren starken Themen, aber eben auch mit durchaus bunten Themen, die wir auch haben.
Das ist ja das Interessante. Das ist ja das, da kommt ja immer gern das Beispiel von Virgin Radio Lebanon dazu. Also diese Facebook-Seite, die super lustigen, guten Content hat, beziehungsweise eigentlich eher so Nonsens-Spaß-Content, aber super erfolgreich im Sinne von viele Likes, gute Kommentare, oft geshared, weitergeleitet. Dieser Radiosender hat über 12 Millionen Fans. Ich glaube, letzte Woche hatte ich mal geschaut. Und im Libanon gibt es aber nur 6 Millionen Einwohner. Da passt doch irgendwas nicht. Also glaube ich, dass die meisten Fans diesen Radiosender nicht einmal eingeschaltet haben oder vielleicht sich mal die Mühe gemacht haben, die Webseite besuchen und den Webstream zu starten, wenn es das überhaupt gibt. Eigentlich ist das doch auch eine Frage, wo sich eigentlich jedes Medienhaus die Frage stellen muss, so zwischen, machen wir jetzt bewusst Geschichten für Social Media, auch wenn die gar nicht so sehr zur Kernmarke des Produkts stehen. Wie gehst du damit um?
Genau, das machen wir eigentlich nicht. Also wir machen Dinge, die passen zu uns. Und wir wollen nicht, dass Facebook irgendwie so ein bunter Katzenvideokanal wird. Und auch unsere Nutzer interessieren sich für Buntes, für Lustiges und für emotionale Themen, ganz klar. Und trotzdem müssen wir Dinge machen, die zu unserer Kernmarke passen. Und diese Kernmarke reiht sich um so eine unterschiedliche Zielgruppe, die wirklich so von Print zu Web zu Mobile zu Social Media quasi etwas jünger wird. Und wir wollen die mit den richtigen Themen bespielen, aber wir werden nicht anfangen, irgendwelchen bunten Quatsch zu machen, nur weil wir wissen, dass er funktioniert. Wobei auch Buntes und wo auch Unterhaltsames und auch Abseitiges durchaus zur Marke Spiegel Online passt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was jetzt durch Facebook entstanden ist, sondern auch auf Spiegel Online finden Dinge statt. Gestern eine zugemauerte S-Bahn-Tür in Hamburg.
Die war großartig.
Ja, die ist halt super, die Geschichte. Ja. Die haben wir relativ früh gesehen und die funktionierte halt auch gut. Das ist nicht der Kern von Spiegel Online, aber es ist halt was trotzdem auch unterhaltsam ist und zu uns passt.
Wenn wir vielleicht nochmal auf die verschiedenen Kanäle gucken, müssen Medien eigentlich alles mitmachen, also Instagram, WhatsApp, Snapchat oder vielleicht jetzt auch Meerkat, Periscope, oder kann man da auch mal aussetzen oder mal noch abwarten?
Also man kann alles machen. Am Ende ist es eine Frage, wie viele Ressourcen man hat und wie viel Lust man hat, auch das kontinuierlich zu betreiben. Und mir ist es tatsächlich immer wichtig, dass man eine Idee hat zwischen ausprobieren und dann aber auch eine Idee, wie man das weiterführt. Und dass man nicht irgendwo reinhüpft, einen Account anlegt, zwei Vine-Videos macht und dann wieder weg ist. Sondern klar, ausprobieren ist super und wir probieren Dinge aus. Wir haben zum Beispiel vor 2 Wochen das erste Mal so ein Live-Periscope Ding gemacht, wo ein Redakteur die Apple Watch erklärt hat und live dazu Fragen beantwortet hat. Das hat super funktioniert, es macht auch viel Spaß und es ist gut bei unseren Nutzern angekommen und wir werden das bestimmt wieder machen, weil es gut angekommen ist. Ich glaube, man muss nicht auf jeder Plattform sein. Ich glaube, tatsächlich ist das etwas, was einen auch total zerfasern kann. Lieber Dinge richtig und gut auf den richtigen Kanälen machen, als jetzt überall rumzuspringen.
Ich finde ja die Frage zum Beispiel mit WhatsApp spannend. Also es ist einfach so, das deutschen liebste App, kann man eigentlich sagen. Auf der anderen Seite, wenn man es schafft, so wenn man sich jetzt so als Redakteur überlegt, wie komme ich mit meinen Geschichten an? Die Wahrscheinlichkeit, wenn die per WhatsApp verschickt ist, dass man dort draufklickt, ist relativ hoch. Auf der anderen Seite bietet WhatsApp noch nicht so eine richtige Infrastruktur für Publisher. Dann ist der administrative Aufwand sehr hoch, weil man das alles per Hand pflegen muss, wenn sich jemand anmeldet. Wie sind deine Gedanken zu WhatsApp?
Also WhatsApp ist insofern halt einfach wahnsinnig spannend, weil man auf den Homescreen kommt. Weil so eine direkte Nachricht, wenn ich die bekomme, dann bin ich halt eben auch wieder unter den Freunden irgendwie. Und wenn ich dann als Nachrichtenseite eine Nachricht darüber verteile, dann ist die Chance jetzt nicht total gering, dass jemand draufklickt, hast du gesagt. Das ganze Administrative dahinter ist die Hölle. Und das ist vor allen Dingen dann wahnsinnig schwierig, wenn man mehr als 5000 Leute adressiert. Und wenn man dann eher so über 50.000 mal nachdenkt, dann fragt man sich halt tatsächlich, wie sollen wir das irgendwie steuern? Das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum wir da noch nicht wirklich große Schritte machen. Wir probieren da in verschiedenen kleinen Bereichen mit rum und das ist irgendwie auch spannend. Aber damit das wirklich nutzbar ist und auch von der Redaktion wirklich zentral besteuert werden kann, muss entweder WhatsApp sich ändern oder wir müssen irgendwie ein verrücktes Backend dahinter bauen, das dazu führt, dass wir das irgendwie besser bedienen können. Und ich sehe auch so ein bisschen das Problem, was so den Datenschutz und dieses ganze Datenaustausch, also ich brauche irgendwie die Handynummer von jemandem und wie das ganze Abmelde- und Anmeldeprozedere funktioniert, so richtig glücklich macht mich das noch nicht.
Jetzt ist ja Social Media eigentlich, wenn man so die letzten Jahre betrachtet, so auch, vor allen Dingen auch als Traffic-Lieferant, für die Medien immer weiter gewachsen und auch wichtiger geworden. Siehst du da eigentlich irgendwo so eine Grenze, wo es dann nicht mehr weitergeht?
Ja, also natürlich erstmal gibt es technische Grenzen, aber man muss ganz klar sagen, wenn irgendwie 19 Millionen Menschen in Deutschland jeden Tag auf Facebook sind, dann ist da auch noch eine Menge Luft nach oben. Die Reichweiten sind einfach gigantisch. Ich glaube, wir sind da noch wirklich relativ am Anfang, wenn man sich anguckt, wie das in den USA momentan aussieht. Da ist, also auch bei uns ist schon Social Media durchaus ein richtiges Standbein und auch nicht mehr einfach so, wo man sagen kann, naja, das sind so 2-3 Leute, die kommen da, sondern wenn man sich den mobilen Traffic anguckt, dann sind das halt schon deutlich über 20%, die aus Social Media Kanälen kommen. Und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben.
Thorsten Beek, Head of Social Media bei Spiegel Online, ist heute unser Gast bei Was mit Medien? Das ist die Radio Wissen Medienmagazin.
Thorsten Beek von Spiegel Online ist weiter bei uns und wir sprechen mit ihm über die Wirkung und auch über die Bedeutung von Social Media.
Thorsten, es ist ja immer so, es verändert sich alles so rasend schnell und so weiter und so fort. Aber irgendwie muss man sich ja auch so die Ideen so irgendwo herholen. Wo holst du deine Social Media Inspiration?
Ja, die klauen wir. Nein, hole ich meine Social Media Inspiration?
Also gibt es irgendwie denn eher so bei bestimmte Instagram-Kanälen, denen du folgst, oder ist es irgendwie eine Business-Seite? Ist es einfach viel angucken, was internationale Produkte machen?
Also ich glaube, es ist tatsächlich gut, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und mal zu schauen, was so in den USA passiert, auch vor allen Dingen, was das ganze Thema Integration von Inhalten angeht und die Frage, wie erzählen wir Geschichten auf den Kanälen. Ich glaube, das können die US-Kollegen in vielen Fällen schon sehr viel besser. Ich folge relativ wenig Medienseiten oder überhaupt Marken, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte eigentlich lieber die Geschichten lesen, die andere schon für mich gelesen haben und mir empfehlen. Und ich habe einfach ein ganz gutes Portfolio, glaube ich, an Menschen, denen ich folge, die einfach spannende Geschichten teilen. Und da kommen die Informationen einigermaßen zu mir.
Das ist interessant. Also wenn du halt so sagst, ich folge jetzt der und der Marke nicht, aber dann die Geschichte nochmal anders verpackt ist, dann siehst du ja auch so das Ursprungsposting dir anschaust, ob die Wirkung erzielt hat, dass die Leute sich damit beschäftigen und das weiterverbreiten.
Ja, ich glaube, das ist einfach ein grundsätzliches Problem, das wir genauso haben. Wir sind manchmal nicht ausgewählt genug. Also wir geben viel in das System, so ein bisschen mit der Hoffnung, naja, irgendwer wird es schon lesen. Ich glaube, an einigen Stellen könnten wir deutlich pointierter sein und einfach sagen, okay, das ist das ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben aber die wirklich wichtigen Themen und wir haben das quasi für euch schon mal sehr gut vorsortiert. Deshalb eben nicht, Twitter zum Beispiel ist eben nicht ein RSS-Feed. Und wenn man den gut auswählt, dann macht mir das mehr Spaß. Und deshalb ist es meistens schöner, dann einem Journalisten zu folgen, der für die Marke arbeitet, der sagt, das sind die drei Geschichten, die ich heute gern gelesen habe, als der Marke selbst.
Das finde ich aber ganz interessant. Ich glaube, wenn man sich die letzten Veränderungen beim Facebook-Algorithmus anschaut, dann arbeitet das ja eigentlich so ein bisschen dagegen, denn Facebook sagt dir ja eher, ach, pack mal hier viele Geschichten hin, weil wir möchten nämlich auswählen, was den Leuten vorgeschlagen wird.
Das stimmt. Facebook geht im Grunde genommen in die Richtung zu sagen, kippt einfach alles rein und wir sorgen dann schon dafür, dass die richtigen Leute das sehen. Wenn das denn so irgendwann mal so funktioniert, bin ich dabei, dann kippen wir alles rein. Ich glaube das einfach zu einem gewissen Grad einfach nicht. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man gut auswählt, man mit wenigen Geschichten den gleichen Erfolg hat oder besser, mehr Erfolg hat, als wenn man einfach sagt, so, wir haben heute 150 News und die kippen wir einfach alle auf Facebook. Ich glaube, damit erreichen wir weniger. Und ich möchte einfach gerne auch so eine gewisse Gewichtung einfach noch da haben. Und die macht mir dann persönlich mehr Spaß und ich hoffe auch unseren Nutzern.
Wie siehst du die Bemühungen von Facebook, dass Medien zukünftig demnächst Inhalte originär bei Facebook veröffentlichen sollen?
Das finde ich erstmal interessant. Die Frage ist am Ende, wie sieht das Geschäftsmodell für die Medien dahinter aus? Ganz ehrlich, wir machen das eben auch, weil wir damit Geld verdienen wollen und weil wir Journalismus und unsere Korrespondenten und all das, was wir tun, bezahlen müssen. Wenn da ein Geschäftsmodell hintersteht, wo die Medienpartner mit partizipieren können, dann kann das ganz spannend sein. Und wenn das nicht so ist, dann müssen wir uns als Medien halt fragen, warum machen wir das und warum sind wir da?
Jetzt mal so vom ganzen Job mal ganz losgelöst. Was ist dein Lieblingssoziales Netzwerk?
Tatsächlich Twitter.
Ja.
Weil ich einfach...
Ich habe es fast vermutet.
Ja, ich bin, also ich kann das gar nicht so sagen. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Ich benutze Twitter am häufigsten. Ich benutze Facebook viel stärker für die Kommunikation und für die Kommunikation mit kleineren Gruppen. Hm. Also wirklich von Kollegen, Familie, so Organisation von Dingen funktioniert auf Facebook sehr, sehr gut. Und ich mag auch gern, ich bin auch immer gern noch irgendwie da jeden Tag drauf und auch jeden Tag nicht nur einmal. Aber Twitter ist für mich der primäre Kommunikationskanal, wenn es um News geht.
Nächste Woche ist Republika. Hast du da einen Tipp für uns, den du noch mit auf den Weg geben möchtest? Entweder sowas wie, macht keinen x-beliebigen Periscope und Meerkat-Stream, denkt euch was Kreatives aus, mutet den Hashtag auf Twitter oder folgt einer bestimmten Seite auf Facebook.
Also ich glaube, die Republika ist total schrecklich für alle, die nicht auf der Republika sind.
Ja, das ist toll, oder?
Das ist wahnsinnig nervig, weil da Menschen sich in irgendwelchen Quatsch zu posten.
Ich kann dir ja folgen, Daniel.
Ja.
Ja, ich glaube, wenn man auf der Republika ist, dann muss man unbedingt als erstes seinen Badge fotografieren, dann muss man unbedingt den Eingang fotografieren, darüber reden, wie lang die Schlange ist. Dann ist erstmal schon die erste halbe Stunde schon mal gesichert.
Ich mach das.
Ja?
Ja.
Und ich mache auf jeden Fall einen Periscope vom letzten Queen Abschied.
Das
muss
immer
dieses
toll.
Jahr auf jeden Fall sein.
Das habe ich bisher auch noch nicht aufgezeichnet. Das mache ich. Danke für deine Tipps. Thorsten Wick, Head of Social Media bei Spiegel Online. Wenn ihr auf der Republika seid, könnt ihr ihn da auch treffen. Und danke, dass du uns heute hier besucht hast in Was mit Medien und uns mal ein bisschen in den Alltag hast einblicken lassen.
Sehr gern, vielen Dank.
Und ihr könnt natürlich Daniel auch folgen auf Twitter. com/fine. Dort schreibt er von den ganzen Sessions, die du besuchst, Daniel. Und auch, ihr könnt sogar bei Interviewaufzeichnungen für unsere Sendung dabei sein. Wo, das erfahrt ihr natürlich bei Daniel. Wo sonst?
Genau, sagt hallo, ich freue mich, wenn wir uns treffen. Und das Ergebnis dieser Republika-Interviews hören wir dann am kommenden Donnerstag nach 20 Uhr bei Was mit Medien auf D-Radio Wissen. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien.